Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Ungefähr jedes hundertste Kind, das auf diese Welt kommt, hat einen Herzfehler. Zum Glück werden viele schon vor der Geburt durch die Schwangerschaftsvorsorge festgestellt. Für die werdenden Eltern ist das natürlich ein Schreck, aber es gibt den Ärztinnen und Ärzten Zeit, um zu planen, wie sie den Herzfehler behandeln können. Darüber spreche ich mit Dr. Michael Scheidt. Er ist Chefarzt der Sektion Kinderherzchirurgie und angeborene Herzfehler im Herzzentrum Duisburg des Evangelischen Klinikums Niederrhein. Herr Dr. Scheidt, wie groß ist denn der Anteil der Herzfehler, die Sie schon vor der Geburt eines Kindes feststellen können?
Es ist leider nicht 100%, sondern die Prozentzahl ist deutlich geringer. Einmal, weil sich nicht jeder Herzfehler vor der Geburt darstellen lässt, insbesondere Vorhof-Trennwanddefekte, die aber sowieso sehr ungefährlich sind. Die lassen sich nicht sehen und auch Einengungen, beispielsweise der Hauptschlagader, lassen sich auch nicht sehen. Viel hängt am Zeitpunkt der Untersuchung, wie das Baby gerade im Mutterleib liegt, ob dann tatsächlich alles gut schallbar ist. Wir haben gelegentlich Kinder, die einen schwersten angeborenen Herzfehler haben, der aber trotz drei Screening-Untersuchungen vorher nicht identifiziert worden ist. Also die Hauptfehler lassen sich erkennen, aber der Anteil der tatsächlich ermittelten Herzfehler vor der Geburt ist noch relativ gering. Viel hängt vom Untersucher ab, von dem Gerät, das er benutzt. Da wird man die 100% auch nie erreichen.
Was stimmt denn nicht mit den kleinen Herzen? Sie hatten ja eben schon zwei Beispiele genannt. Also was sind die häufigsten angeborenen Fehlbildungen?
Die häufigsten Fehler sind Trennwanddefekte. Jedes Herz besteht ja aus zwei Hälften, jeweils einer Vorkammer, einer Hauptkammer, und dazwischen liegt jeweils eine Trennwand. Und wenn Löcher in der Trennwand sind, dann nennt man das Vorkammer- oder Hauptkammerdefekte. Das sind die häufigsten Fehler. Und dann gibt es aber auch noch viele andere Herzfehler, die mit den Gefäßen, die aus dem Herzen entspringen, Lungenschlagader, Hauptschlagader, die mit den zuführenden Gefäßen zum Herzen, also die großen Körpervenen, die Lungenvenen, zu tun haben. Auch die Herzklappen, die habe ich noch vergessen, gehören auch noch dazu. Da haben wir auch vier, die jeweils Fehler haben können, Undichtigkeiten, Engstellen, die vielleicht auch zu klein sind, dass man von sogenannten Einkammerherzen spricht. Und die ganzen Kombinationen. Am Ende sind das unzählige Herzfehler, die vorkommen können.
Wie viele dieser Kinder können Sie denn retten?
Das sind zum Glück die meisten. Also ein großer Teil der Herzfehler muss auch gar nicht operiert werden. Oft reicht das einfach zu beobachten. Kleinere Löcher verschließen sich nämlich auch von selbst, was die Trennwanddefekte betrifft. Die sind dann irgendwann weg und die Kinder kann man dann schon als gesund bezeichnen. Die man behandeln muss, die werden dann entweder über Medikamente behandelt, über sogenannte Intervention, das heißt über Herzkathetereingriffe oder tatsächlich durch Operationen. Und die Sterberate in Deutschland bei angeborenen Herzfehlern liegt ungefähr so bei 2-3%. Was die häufigsten Herzfehler betrifft, da geht es eher so Richtung 0%. Also 0% gibt es nicht in der Medizin, aber die sind am besten behandelbar, wenn man sie auch frühzeitig entdeckt. Und das ist in Deutschland ja zum Glück der Fall.
Wie schnell müssen Sie denn dann operieren? Beziehungsweise in welchen Fällen können Sie sich vielleicht mehr Zeit lassen, damit das Kind sich nach der Geburt ein bisschen erholen und vielleicht noch etwas reifen kann?
Auch schwierig zu beantworten, weil man auch da wieder auf den Herzfehler gucken muss. Die meisten Herzfehler müssen nicht beispielsweise in der ersten Lebenswoche operiert werden. Viele Herzfehler, auch was Trennwanddefekte betrifft, da hängt es von der Größe ab. Die großen Defekte werden innerhalb des ersten Lebenshalbjahres korrigiert, irgendwo in dem Zeitraum. Da hängt es dann auch vom Beschwerdebild des Kindes ab. Für manche hat man auch noch mehr Zeit. Wenn man an schwere Herzfehler, Herzerkrankungen denkt, Patienten mit Einkammerherzen, die werden schon in der Regel in der ersten Lebenswoche operativ behandelt. Dass man sofort nach der Geburt was machen muss, ist eigentlich extrem selten. Denn meistens stellt man den Herzfehler relativ früh nach der Geburt schon fest, wenn tatsächlich was Schlimmes dahinter stecken sollte, sodass die Behandlung dann auch sofort einsetzen kann. Und mit den heutigen Behandlungsmöglichkeiten hat man in der Regel die Möglichkeit, das Kind zu stabilisieren und dann die eigentliche Behandlung etwas aufzuschieben, sodass man da ein bisschen Zeit hat. Am ersten Lebenstag operieren wir eigentlich so gut wie nie.
Inwiefern unterscheiden sich denn die Operationen an so kleinen Kindern von denen bei Erwachsenen?
Bei Erwachsenen sprechen wir ja von erworbenen Herzfehlern. Da sind meistens die Herzklappen betroffen und die Herzkranzgefäße, das heißt die Gefäße, die für die Blutversorgung verantwortlich sind. Bei den angeborenen Herzfehlern sprechen wir ja von Dingen, die die Natur nicht richtig angelegt hat. Das heißt, andere Defekte, und im Wesentlichen ist auch die Kindsgröße entscheidend, was das operative Handling betrifft. Darauf wollen Sie wahrscheinlich hinaus. Die meisten Operationen werden mit der sogenannten Herz-Lungen-Maschine durchgeführt. Das Herz wird ja außer Funktion gesetzt und der Körper wird dann über eine Maschine durchblutet. Das ist bei Erwachsenen und bei Kindern gleich, nur die Art der Materialien ist unterschiedlich. Wenn man bedenkt, dass ein Kind mit 3-4 Kilogramm Körpergewicht ein Blutvolumen von 240 bis 300 Millilitern hat, also gerade mal so ein Trinkglas groß, während ein 60-70 Kilo schwerer Erwachsener 5 bis 6 Liter Blutvolumen hat. Und das Blut wird dann über Schläuche aus dem Körper in die Maschine geleitet. Und je dicker die Schläuche sind, desto größer das Volumen, das dann aus dem Körper herausgeleitet wird. Und dann sind ja schnell 300 Milliliter in Schläuchen verschwunden. Also die sind dann sehr, sehr viel kleiner, dass das alles dann auch machbar ist. Und die Technik hat sich in den letzten Jahren so hervorragend entwickelt, denn vor 40, 50 Jahren, als die Kinderherzchirurgie noch in den Kinderschuhen steckte, war die Sterblichkeitsrate insgesamt sehr hoch, lag um 80%. Das heißt, nur 20% der Kinder haben solche Operationen überhaupt überlebt. Und heute hat sich das ja alles umgekehrt. Wir haben eine Sterblichkeit von unter 5%.
Wie umfangreich oder wie groß sind denn diese Operationen? Also bei Erwachsenen sind ja häufig auch minimalinvasive Eingriffe oder eben katheterbasierte Eingriffe möglich.
Also katheterbasierte Eingriffe gibt es bei Kindern auch eine ganze Menge. Der Einsatz der Herz-Lungen-Maschine ist bei den meisten Kindern erforderlich. Im Erwachsenenbereich Bypass-Operationen beispielsweise kann man auch ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine durchführen, zum Teil ja auch schon Roboterchirurgie, die hier auch durchgeführt wird. Aber bei den Kindern brauchen wir in der Regel schon die Herz-Lungen-Maschine, und das Minimalinvasive sind dann kleinere Hautschnitte oder meistens wird ja das Brustbein vorne durchtrennt, also der untere Teil des Brustbeins. Das setzen wir dann meistens bei den Trennwanddefekten im Hauptkammerbereich an oder erst recht im Vorkammerbereich. Der Vorteil der kleinen Schnitte ist dann, dass die nicht mitwachsen. Im Verhältnis zur Körpergröße später bleibt der Schnitt dann so, wie wir ihn jetzt heute gemacht haben. Im Gegensatz zu den größeren Schnitten, die am Oberrand des Brustbeins beginnen bis zum Unterrand, die wachsen dann auch proportional mit. Da behält man die große Narbe, während die kleine schön klein bleibt. Und das ist dann der Vorteil. Und auch das ist den kleinen Materialien geschuldet, die wir zur Verfügung haben. Also wir hier in Duisburg machen das auf jeden Fall so.
Sie hatten ja schon betont, dass die Sterblichkeit zum Glück deutlich geringer geworden ist. Aber wie belastend sind diese Eingriffe für die kleinen Patientinnen und Patienten? Also sind sie müde, matt oder schreien sie hinterher viel? Wie geht es ihnen?
Die Kinder überstehen die Eingriffe eigentlich sehr gut. Der Vorteil ist ja auch, dass sich ein Baby im Erwachsenenalter nicht mehr erinnert, dass es jemals operiert worden ist. Er kennt höchstens noch die Narbe. Und die Erholung nach der Operation ist eigentlich auch unglaublich schnell. Bei Trennwanddefekten oder bei Kindern, die zu einem Zeitpunkt operiert werden, in denen sie sowieso schon laufen können, ist es in der Regel so, dass sie nach 3-4 Tagen schon wieder über den Flur rennen. Also das ist ganz erstaunlich. Bei Erwachsenen wird man das jetzt nicht so sehen.
Können Sie denn die Herzfehler in der Regel während einer Operation vollständig beheben oder sind manchmal auch mehrere OPs notwendig?
Bei den meisten Herzfehlern können wir das in einer Operation sofort korrigieren. Bei einigen etwas ausgeprägteren Herzfehlern sind auch oft mehrere Operationen, auch im weiteren Leben, im Erwachsenenalter notwendig. Das hängt mit dem Wachstum von verschiedenen Prothesen, wenn die im Kleinkindalter schon eingesetzt werden, die ja nicht mitwachsen, die dann bis zum Ausgewachsensein immer ausgetauscht werden müssen und degenerieren und alle 10, 20 Jahre erneuert werden müssen, was aber auch zum großen Teil schon über Herzkatheter geht, also dass man da nicht große Schnitte machen muss.
Ein Herzfehler beim eigenen Kind ist natürlich eine große Belastung für die Eltern. Wie nah können diese denn beim Kind bleiben, wenn es in so jungen Jahren operiert werden muss?
Also ein Elternteil wird in jedem Fall mit dem Kind hier stationär aufgenommen. Während es auf der Intensivstation ist, ist die Mutter oder der Vater nicht immer dabei. In Ausnahmefällen ist es aber auch möglich, dass sie auch neben dem Kind schlafen. Das hängt von der Belegung ab. Solange die Kinder intensivpflichtig sind, sind sie sowieso sehr müde und schlafen viel. Die Eltern sind dann aber in der Regel oder ein Elternteil in der Nähe auf der direkt benachbarten Station und können da schlafen. Und wenn sie das Gefühl haben, auch nachts, sie möchten mal ihr Kind sehen, ist das dann auch problemlos möglich. Und sobald die Kinder auf der Normalstation sind, dann sind sie sowieso mit den Eltern zusammen stationär.
Was bedeuten denn Herzoperationen bei Säuglingen und Kleinkindern für deren spätere Entwicklung?
Also da kommt es tatsächlich auch auf den Herzfehler an. Kinder, die also nur in Anführungszeichen Trennwanddefekte haben, wenn die beseitigt sind, gelten die Kinder ja als herzgesund. Die werden also gar keine Einschränkungen im weiteren Leben haben. Etwas komplexere Herzfehler, die sogenannte Fallot-Tetralogie beispielsweise, es ist auch ein relativ häufiger Herzfehler, wobei, wenn der korrigiert ist, sind unter Umständen später nochmal Operationen oder Interventionen notwendig. Aber auch die Kinder entwickeln sich sehr gut. Einzig die Kinder mit sogenannten Einkammerherzen, die haben es dann auch etwas schwerer später in der Entwicklung. Da sind ja unmittelbar nach der Geburt, so in der ersten, zweiten Lebenswoche schon Operationen notwendig, innerhalb der ersten 3 Lebensjahre, meistens 3. Die Kinder haben in der Anfangszeit auch nicht so hohe Sauerstoffsättigungen, dass man sagen kann, dass es wahrscheinlich Entwicklungseinschränkungen gibt. Diese Kinder können keinen Leistungssport betreiben, aber den normalen Schulsport beispielsweise, das funktioniert schon. Aber was die geistige und mentale Entwicklung betrifft, das lässt sich ja sehr schlecht sagen, weil wir Menschen ja alle sehr unterschiedlich sind. Wir studieren ja nicht alle, wir sind nicht alle gleich intelligent. Da gibt es ja große Unterschiede und so ist es auch bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern. Man weiß einfach jetzt nicht, ist die Einschränkung, wenn überhaupt eine vorhanden ist, aufgrund des Herzfehlers vorhanden oder hat es auch andere Gründe, weshalb man nicht ein IQ von 140 hat jetzt beispielsweise?
Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Scheidt.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.